ARD.
SWR Kultur. Forum.
Merci, Cherie, im Bademantel. Das Phänomen Udo Jürgens. Darüber sprechen wir heute. Ich bin Bernd Lechler. Hallo. Griechischer Wein, aber bitte mit Sahne. Ich war noch niemals in New York. Udo Jürgens war ein Liedkomponist und Entertainer, wie es in der deutschsprachigen Popgeschichte keinen zweiten gab. Über 1000 Lieder hat er geschrieben, viele davon Klassiker. Er hat noch kurz vor seinem Tod als 80-Jähriger große Hallen gefüllt. Selbst von vielen Schlagerhassern wird er verehrt. Und seine Fans haben ihm ohnehin auch jeden Fehltritt verziehen. Heute, an diesem 30. September, würde er 90 Jahre alt. Was hatte dieser Mann, was andere nicht haben? Worin besteht das Phänomen Udo Jürgens? Und wie spiegeln sich in seinen Liedern vielleicht auch deutsche Geschichte und Befindlichkeiten? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Rainer Moritz. Er leitet das Literaturhaus Hamburg und hat bei Reklam 100 Seiten über Udo Jürgens veröffentlicht. Oliver Polak, Komiker, Autor und auch Udo Jürgens Fan und Kenner. Und Lisbeth Bischoff, Journalistin und seit vielen Jahren Gesellschaftsreporterin beim ORF sowie Udo Jürgens Biografin. Frau Bischoff, Sie haben für die Neuauflage Ihrer Biografie, die Merci heißt, mit 10 Jahren Abstand jetzt nochmal Weggefährten von Udo Jürgens interviewt, das Buch also so ein bisschen aktualisiert. Wie hat sich dadurch Ihr Bild von ihm vielleicht nochmal verändert oder ergänzt oder aufgefrischt?
Aufgefallen ist mir in den letzten 10 Jahren nach Udos Tod, dass seine Texte von seinen Liedern immer noch sehr aktuell sind. Die gelten heute noch, wie damals, als sie geschrieben wurden. Wobei man natürlich anmerken muss, dass Udo selten einen Text geschrieben hat. Er hatte sehr erfolgreiche Textdichter an seiner Seite. Aber was mir fehlt oder was ich vermisse, ist, Udo hat zu jedem Thema, zu jeder heiklen politischen Situation Stellung bezogen und das fehlt mir in der heutigen Zeit. Udo hätte derzeit sehr viel zu sagen.
Aber was da wichtig wäre, nochmal zu ergänzen, ist, dass es eben nicht so war, dass irgendwelche Texte einfach nur eingesendet wurden, sondern dass der Prozess von Udo Jürgens immer war. Er hat halt Melodien natürlich komponiert und dann hat er sich mit den, ob Wolfgang Hofer oder ob Michael Kunze, mit diesen Leuten getroffen, mit den Textern und mit ihnen gesprochen, ne, und gesagt, ich würde gerne über das Thema was schreiben, oder man hat zusammen philosophiert so einen Abend und dann aus so einer Konversation ist dann oft auch das Bedürfnis, was er eben dann gerade auch hatte, so ein Text entstanden. Und eine lustige Geschichte gibt's, da war er bei Joachim Fuchsberger zu Hause, bei Blacky Fuchsberger, und dann saß Udo wohl oben am Klavier und hat gespielt und gespielt und gespielt, und dann rief er den hoch und sagte, ey, ich habe hier so eine Melodie, aber mir fehlen die Worte. Und dann sagte Joachim Fuchsberger, das ist der Text, was ich dir sagen will, sag mein Klavier. Und dann hat Joachim Fuchsberger diesen Text und dieses Lied, was ich dir sagen will, sag mein Klavier, das hat quasi Joachim Fuchsberger getextet.
Sie sind, Herr Polak, der Jüngste in dieser Runde, Jahrgang 76. Sie haben ihn also, würde ich denken, in den 80ern entdeckt, als er gerade nicht mehr in einem Pop-Sinne angesagt war, sondern war es eher für die Eltern und die Älteren. Wie haben Sie ihn für sich entdeckt? Also wie hat er Sie abgeholt?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Das war eine Best-of-Kassette aus dem Deinetwegen-Album und dem Hautner-Album. Das waren so die aus der Pop-80er-Zeit, seine beiden Alben. Die war bei uns im Kassettendeck in der Mercedes S-Klasse. Meine Mutter hat das die ganze Zeit gehört. Und irgendwann hieß es, du gehst mit mir auf ein Udo-Jürgens-Konzert. Da war ich 8, 9 Jahre alt. Und da bin ich mit meiner Mutter in die Weser-Ems-Halle nach Oldenburg gefahren, das war die Deinetwegen-Tour von 87, und bei Udo Jürgens Konzerten war es immer so, im ersten Teil saßen noch alle, dann gab es eine Pause und irgendwann gab es den einen Song im zweiten Teil, wo alle nach vorne gerannt sind. Das war so ein, wie in so einem Gottesdienst, so ein Ritual, was alle wussten, und dann hat meine Mutter mich plötzlich auch geschnappt. Ich saß dann vorne auf dem Bühnenrand und da war diese Big Band, Pepe Lienert, 25-köpfig. Das war ja Sinatra, Sammy Davis Jr., Big Band Style. Und das war so intensiv, die Texte, die Musik und alles. Und ich erinnere mich auch, am Ende kommt der Udo dann immer beim Finale, klatscht noch alle ab, wie er dann meine Kinderhand. Und ich konnte nicht aufhören, über Udo Jürgens nachzudenken. Und habe als Kind dann eben im Kassettenrekorder immer wieder diese Lieder und so gehört. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich saß in meinem Kinderzimmer und das war so, ein Lied gab's auf der auf dem Hautner-Album, das hieß Mein Baum, was er seinem Vater zum Beispiel gewidmet hatte. Das habe ich damals schon, weil ich wusste, ich hatte zu der Zeit auch einen sehr alten Vater und ich wusste immer, der wird früher sterben als andere Väter. Und das war eigentlich wie so ein Dialog mit dem Kassettenrekorder, mit Udo Jürgens und jemand, der mich schon als Kind meine Traurigkeit verstanden hat. Ja, so das war so der erste Kontakt.
Und dann waren Sie wahrscheinlich unter Ihren Freunden der einzige Udo Jürgens-Fan. Wie war das bei Ihnen, Herr Moritz? Mussten Sie Ihr Interesse an oder Ihr Faible für Udo Jürgens auch verteidigen als jugendlicher Musikhörer und später auch als Germanist?
Ich bin schlichtweg falsch sozialisiert worden. Das heißt, ich habe, als meine Klassenkameraden Rolling Stones oder Nazareth oder Alice Cooper gehört haben, habe ich mir die Langspielplatte von Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, gekauft. Sie können sicher sein, ich war sehr einsam mit dieser Leidenschaft für den deutschen Schlager. Und Udo Jürgens war sehr früh dabei. Ich habe mit meinen Eltern immer den Grand Prix angeschaut im Fernsehen, habe dann als ganz, ganz junger Mensch eben auch Merci Chérie mitbekommen und immer wieder auch Wettbewerbe mit meinen Schulkameraden, mit den wenigen, die mit dem Schlager was anfangen konnten, unternommen. Und da war immer, immer wieder geht die Sonne auf, eigentlich mein erster Urschlager von Udo Jürgens. Und danach habe ich mich immer wieder mit ihm beschäftigt, aber Sie haben völlig recht. Es gibt außer mir wenig Literaturhausleiter im deutschsprachigen Raum, die sich mit Udo Jürgens beschäftigen, aber ich tue das sehr gerne und habe das über all die Jahre immer wieder getan.
Lassen Sie uns auf seine Biografie ein bisschen gucken. Er kam ja aus guten Verhältnissen, der Großvater Bankdirektor in Moskau, sein Onkel Werner Bockelmann, Oberbürgermeister in Frankfurt am Main. Ein Onkel mütterlicherseits wiederum war Hans Arp, der Dada-Künstler. Wie war das wohl, Frau Bischof, warum zog es diesen Jungen zur Unterhaltungsmusik und ja auch zum Tingeln? Wollte der weg von dieser arrivierten Welt?
Also Udo Jürgens hat mir selbst in einem Interview gesagt, er wollte aus dieser heilen, sogenannten heilen Welt ausbrechen. Er war aber immer das schwarze Schaf in der Familie, weil er mit dieser Tralala-Musik, wie man immer so abgetan hat, nicht besonders gut angekommen ist in der Familie. Erst später dann, als er erfolgreich war, da haben sie ihm offenbar auf die Schulter geklopft, sagte er. Interessant ist, dass sein Bruder mir jetzt erzählt hat, der Maler Manfred Bockelmann, dass Udo und er die einzigen in der Familie waren, die irgendwie gleich gedacht haben, die ähnlich gedacht haben. Mit ihm konnte er sehr gut diskutieren, sagt Manfred Bockelmann. Also da gab es so eine Verbindung zwischen den beiden Brüdern, abgesehen von der Familie. Da war er immer, wie gesagt, das schwarze Schaf.
Dass er sich davon frei gemacht hat, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Er hat ja zwei Autobiografien geschrieben und dann den großen autobiografischen Roman, Der Mann mit dem Fagott. Da werden ja gerade diese Vorgeschichten der Familien auch sehr, sehr ausführlich erzählt und detailreich erzählt. Und dieser Impuls, etwas anderes machen zu wollen, das war, glaube ich, ganz wichtig. Er hat ja den ersten Plattenvertrag 1954 bekommen. Aber wir wissen alle, das war eine Karriere, die sehr langsam in Fahrt gekommen ist. Das heißt, es war ein sehr mühsamer Start, die ersten Platten. Wenn man die heute nochmal hört, versteht man auch sofort, warum. Waren alles Misserfolge. Das waren keine Lieder, die beim Publikum ankamen. Das sieht im Nachhinein so aus, das war eine glanzvolle Karriere von A bis Z, aber das war eine Karriere, die auch Anfang der 60er Jahre auf der Kippe stand, ob er überhaupt als Interpret große Erfolge weiter feiern wird.
Aber ich glaube auch, dass der Weg grundsätzlich des Künstlers, ich würde das auch nicht als Misserfolge, sondern vielleicht den Weg des Künstlers so beschreiben, der ihn da letztendlich hingebracht hat. Ne?
Aber es waren oft auch, glaube ich, die falschen Lieder. Schlichtweg, wenn Sie die frühen Sachen, es waren weiße Chrysanthemen, das war ja seine erste Platte, die er bei der Polydor aufgenommen hat. Wenn man das anhört, dann merkt man sofort, er hatte die falschen Ratgeber. Man hat versucht, ihn auf jeden Schlagerzug draufzusetzen. Da klang er manchmal wie Fred Bertelmann, manchmal wie Vico Troiani, aber eben nicht ein eigener Udo Jürgens-Ton. Und was natürlich dazukommt für jeden Schlagersänger, Hans R. Beierlein, über den wir sicherlich noch sprechen werden, sein Manager, der die Wende in gewisser Weise eingeleitet hat, hat sehr schnell erkannt, als er Anfang der 60er ein Mann von fast 30 Jahren war, hat Beierlein schonungslos gesagt, entweder es klappt jetzt noch oder es ist vorbei, dann bist du auch zu alt und einen 40-Jährigen wollte Beierlein sowieso nicht auf der Bühne sehen. Also ich glaube schon, dass es einfach falsche Lieder gab, die er gesungen hat. Sich frei zu schwimmen, da gebe ich Ihnen völlig recht, das gehört zu seinem Leben dazu. Und das hat ja dann, als er als Komponist schon längst Erfolge gefeiert hat, dann endlich mit sehr großem Zögern 1963, 64, 65 und dann natürlich 66 beim Grand Prix mit Merci Chérie endlich geklappt.
Aber da gibt es eine Frau in Udos Leben, und zwar seine erste Freundin, die Gitti aus Wien, die immer zu Udo gesagt hat, wenn du den Erfolg haben möchtest, musst du Udo sein und darfst dich nicht von anderen von außen beeinflussen lassen. Du musst Udo sein.
Auf welcher Seite hat er sich denn am wohlsten gefühlt? Also das war ja schon immer so ein Spagat, deswegen ja auch diese Einordnung, mal mehr Schlager, mal mehr Chansonnier, mal lieb Vaterland, mal gute Nacht, Senorita. Was hat das für ihn bedeutet, diese Pole zu bedienen?
Udo Jürgens hat Musik, wie schon gesagt, sehr geliebt, aber mit dem Schlager hat er sich, wenn ich das jetzt überlege, bei mir in Interviews, war das nicht sein beliebtestes Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat immer sich gerühmt oder war stolz darauf, dass er in Österreich der einzige Musiker sei, der eben Komponist, Klavier und Gesang studiert habe. Darauf war er sehr stolz, hat darauf großen Wert gelegt, aber er hat immer gerne größere Kompositionen geschrieben. Ich erinnere mich einmal, hat er mir vorgespielt in Zürich in seiner Wohnung, hat er gesagt, er ist gerade dran einer großen Komposition, die 35 Minuten dauert, dass das natürlich kein Hit geworden ist. Das ist klar, weil man 35 Minuten nicht irgendwie mit Udo Jürgens identifiziert. Aber er hat immer davon geträumt, das mit großem Orchester aufzuführen. Er war eben ein Vollblutmusiker und kein Schlagerfuzzi, wie wir in Österreich sagen.
Er ist dann beim Grand Prix angetreten, dreimal für Österreich, 64, 65, 66 und beim dritten Mal gewann er dann mit Merci Chérie.
Wichtig ist da noch zu ergänzen, dass es nicht geplant war. Das war ein Lied, was er irgendwie für jemanden geschrieben hatte, weil jemand in der Runde kann mich korrigieren, wenn ich gerade was Falsches erzähle. Und dann sagte der Manager, nee, du musst das singen. Und das war gar nicht der Plan mit Merci Chérie, sondern ja, war auch wieder Zufall. Ne? Also wenn das nicht so gewesen wäre, wäre vielleicht alles anders gewesen.
Es war ja durchaus auch ein Risiko, wenn man zweimal beim Grand Prix gestartet ist. Er hat gute Plätze belegt, aber natürlich, er war nicht auf dem Brettchen gestanden. Und dann nochmal ein drittes Mal anzutreten. Das ist durchaus couragiert gewesen, weil man dreimal scheitert. Das wäre für ihn mit Sicherheit der letzte Karriereknick gewesen. Aber man hat so gut erkannt, Thomas Hörbiger hat ja den Text zu Merci Chérie geschrieben. Klugerweise hat man auch, man hat ja damals fast nur Deutsch singen müssen beim Grand Prix. Man hat aber erkannt, dass Merci Chérie doch besser klingt als Danke, Liebling und hat deswegen sozusagen diese in Anführungszeichen ausländische Formel eingebracht, die natürlich wesentlich im Nachhinein zum Erfolg beigetragen hat. Und danach, das ist glaube ich ganz wichtig, nach diesem Grand Prix-Erfolg wurde alles anders, hat sich binnen weniger Jahre die Karriere völlig verändert von Udo Jürgens.
Nun ist ja so ein Grand Prix-Erfolg, auch ein erster Platz, noch keine Garantie für eine anhaltende Karriere. Da muss ja mehr zusammenkommen. Was würden Sie sagen, was hat damals gepasst? Wieso hat dieser junge Typ oder gar nicht mehr so junge Typ Udo Jürgens auch in die Zeit gepasst mit dem, was er machte?
Udo Jürgens hat nach seinem Erfolg beim Grand Prix von Merci Chérie gesagt, jetzt beginnt erst die Arbeit. Und ich glaube, er hat auch einen wunden Punkt getroffen. Er hat immer dort, wo Problematik entstanden ist, genau das hat er besungen mit den Liedern. Er hat sich immer weiter entfernt vom Schlager, in dem auch sehr kritische Lieder gesungen hat, wie Das ehrenwerte Haus oder Griechischer Wein, eben Probleme aufgegriffen und auch erläutert hat.
Es gab auch eben das Lieb Vaterland, ein sehr deutschlandkritisches Lied. Dann hatte er sogar ein Lied, was dann ja auf dem Index stand in den 90er Jahren, geht hin und vermehret euch. Und ich würde auch sagen, dass eben Udo Jürgens für jede Situation im Leben und was man so kennt, auch das Lied Vater und Sohn oder das Lied für den toten Vater, er war ein Spiegel für die deutsche Seele, würde ich einfach sagen. Und deswegen haben sich, glaube ich, so viele Leute in seiner Musik wiedergefunden. Und gerade einer seiner größten Hits, Ich war noch niemals in New York, da geht's ja eben um die Sehnsucht, ne? Und er bildet ja den ganz normalen, ich übertreibe jetzt, Spießbürger ab, der abends Dalli-Dalli gucken will, dann irgendwie Zigaretten holen gehen will und währenddessen, wie wir alle immer träumen, ne? Und ich glaube, das ist kein Zufall. Und eben, wie Frau Bischoff gerade auch sagte, eben ein Lied wie Griechischer Wein zu der Zeit. Aktueller könnte es ja wirklich nicht sein. Da waren diese Gastarbeiter, das Wort Gastarbeiter ist ja schon grauenvoll, gruselig, die hier auch ausgegrenzt wurden, die alleine waren in den Kneipen. Und diese Beobachtung zu haben, darüber ein Lied zu schreiben, über diese Menschen und die überhaupt sichtbar zu machen, ne? Viele wissen ja heute gar nicht, worum es geht. Und eben auch ehrenwertes Haus war jetzt keine Revolution, aber schon eine Revolution für die Gartenlaube, würde ich sagen.
Wir sind jetzt schon in den 70er Jahren, aber wir können gern bei diesen Texten, auch bei diesen engagierteren Texten bleiben. Also er hat sich anders als andere Schlagersänger eben mit diesen Themen befasst. Aber er blieb schon auch ein bisschen vage dabei. Also Elfriede Jelinek zum Beispiel hat ihm mal vorgeworfen, er sei auf eine geradezu systemerhaltende Weise scheinkritisch. Also war er mutig oder war er nicht mutig genug?
Ich glaube, man muss das von der Relation sehen, in welchem Umfeld hat er gesungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein Schlagersänger oder ein Chansonnier ist kein Liedermacher. Das heißt, innerhalb des Metiers Schlager war er mutig. Da hat er in der Tat Dinge besungen. Nicht alle dieser kritischen Lieder wurden ja große Erfolge, aber er hat Dinge besungen, die andere nicht besungen haben. Lieb Vaterland, finde ich auch, ist ein sehr gutes Beispiel. Da ging es gegen Versicherungskonzerne, gegen Banken. Das hat auch die rechte Welt, die publizistische Welt wahnsinnig aufgewühlt, dieses Lied. Da ging es richtig rund. Das heißt, er hat innerhalb des Schlagers, des Chansons viel riskiert. Das war mutig, aber natürlich, Sie haben völlig recht, im Schlager wird jetzt nicht die Revolution gepredigt. Dafür ist der Schlager das falsche Genre, wenn man so will. Deswegen hat man ihn auch, ein Journalist hat ihn den Troubadour der milden Mitte genannt. Also einer, der schon ein bisschen rebelliert, aber natürlich jetzt nicht zur Weltrevolution aufruft. Das wäre aber, glaube ich, auch falsch, vom Schlager, vom Chanson zu verlangen, dass es zur Revolution aufruft. Aber er hat diese Lieder, das ist, glaube ich, ganz wichtig, bis zu seinem Tod gesungen. Diese Lieder, der gläserne Mensch, die Glotze, das waren Lieder, späte Lieder von ihm, die alle keine Nummer-1-Hits wurden, aber die für dieses Genre sehr viel riskiert haben.
Mich hat einmal Udo Jürgens am Anfang eines Interviews gefragt oder gesagt, soll ich Ihnen sagen, was der Adelsschlag des Komponisten ist? Und er hat das erläutert, wenn auf dem Oktoberfest 10.000 Leute auf die Bank steigen, den Bierkrug hochheben und singen griechischer Wein, dann weiß ich, dass die Lieder ins Volksgut übergegangen sind. Er hat natürlich auch gesagt, dass die Lieder in dem Moment, als ich sie komponiert habe, anders gedacht waren, aber er hat gesagt, Beethoven kann es heute auch egal sein.
Apropos griechischer Wein, das Lied ist ja wirklich um die Welt gegangen. El Martino hat es gesungen, er selber hat es auf Französisch gesungen. Und die schönste Geschichte zu griechischer Wein ist nicht unbedingt die Ruhrgebietsfassung von Jürgen von Manger, Bottropper Bier, die mir auch sehr gut gefällt. Das ist aber, glaube ich, nicht die zündendste, sondern wenn man mal nach Bayonne fährt, das ist an der spanischen Grenze, man kennt vielleicht den Schinken von Bayonne, und der Rugby-Club von Bayonne hat durch irgendwelche Umwege der portugiesischen und der spanischen Fassung diese Melodie von griechischer Wein aufgegriffen und die Vereinshymne des Rugby-Clubs von Bayonne, das verwundert Touristen, die dort ins Stadion kommen, äußerst ist diese Melodie von griechischer Wein natürlich mit einem anderen Text. Also das muss ein Lied, Sie haben völlig recht, Frau Bischof, erst einmal schaffen, dass es Volksgut wird.
Was vielleicht noch interessant ist, er ist ja im Dezember gestorben, Udo Jürgens, 2014. Und ich bin ein paar Tage später zu meiner Tante, die war damals 87 Jahre alt und so wie die eine alte Tante ist, hatte sie dann aus der New York Times für mich es war fast eine halbe Seite ausgeschnitten. Und da war der Artikel mit der Headline in der New York Times, The Composer of Shirley Bassey and Sammy Davis Jr., Austrian Composer Udo Jürgens died, weil sie gerade davon alle erzählt haben, wie Lieder um die Welt gereist sind von Udo Jürgens. Er hatte mal ein Lied geschrieben für Frank Sinatra, was er ihm irgendwie zukommen lassen hat, aber da kam dann nie irgendwas zurück. Und dann gab es wohl die Situation, dass Sammy Davis Jr. Sinatra traf und sagte, pass auf Frank, ich brauche ein Lied so für meine Konzerte, so zum Abschluss, wo ich sie nochmal alle kriege, alle emotionalisiere. Und dann machte Sinatra die Schublade auf und sagte, du, ich habe hier so ein Lied bekommen von so einem österreichischen Komponisten. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das was für dich. Und es war wirklich so, auf Deutsch heißt das Lied von Udo Jürgens, gäbe es nur noch dieses Lied für mich. Im Englischen hat Sammy Davis Jr. die letzten 5 Jahre seiner Karriere If I Never Sing Another Song als letztes Lied seiner Shows gespielt. Kann ich auch sehr empfehlen, auf YouTube sich das mal anzuschauen. Das ist sehr bewegend auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch mal auf den Erfolg, weil Sie das angesprochen haben, der Lächler von Udo Jürgens, zurückkommen. Zwischen diesen Jahren 1966, der Grand Prix-Sieg, und 71. 71 ist ein Buch erschienen, Warum nur warum, das Phänomen Udo Jürgens. Da haben berühmte Leute, Johannes Mario Simmel, aber auch der Fernsehpfarrer Adolf Sommerauer, versucht zu erklären, warum ist dieser Mann so erfolgreich? Warum hat er so eine einzigartige Karriere, die mit keinem anderen deutschen Unterhaltungskünstler vergleichbar ist? Das heißt, er hat es innerhalb von 5 Jahren, da gab es die berühmte Tournee Udo 70, es geschafft, zu einem gesellschaftlichen Phänomen zu werden. Das ist, glaube ich, wirklich keinem anderen gelungen. Wenn man heute diesen Band in die Hand nimmt, das sind teilweise sehr kuriose Erläuterungen, sehr auch kritische Erläuterungen. Sie haben Elfriede Jelinek gerade eben angesprochen. Das heißt, er hat es geschafft, eben nicht nur auf der Unterhaltungsebene innerhalb dieser 5 Jahre zu einem Superstar zu werden, sondern er war auch gesellschaftlich immer tätig. Er ist von den Parteien hofiert worden. Er hat auf dem Kanzlerfest von Kurt-Georg Kiesinger, dem CDU-Kanzler, gesungen und dann kurz darauf auf dem Kanzlerfest von Willy Brandt. Das heißt, er war plötzlich mittendrin. Und dass es gleich so früh ein Buch gibt, das versucht, dieses Phänomen zu erklären, das ist auch eine Besonderheit.
Er wurde auch kritisiert. Es gab dieses Lied Buenos Dias Argentina mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, die damals eben nach Argentinien flog, wo eine Militärdiktatur herrschte. Wenn ihm das vorgeworfen wurde, dass er das auch so unbedarft gemacht hat, hat er sowas wahrgenommen, Frau Bischoff? Hat ihn das geärgert?
Ja, das genau jetzt wegen diesem Lied haben wir nämlich ausführlich gesprochen. Er hat mir nämlich erzählt, wie das Lied entstanden ist. Weit, weit nach Mitternacht, nach mehreren Flaschen Rotwein, eben auch mit dem Wolfgang Hofer, einem Österreicher, Textdichter. Und er hat gesagt, er hat den Auftrag bekommen, eben ein Lied zu schreiben für die deutsche Nationalmannschaft. Und es ist ihm nichts eingefallen, auch keine Musik, nichts. Auch der Textdichter hat lange, lange überlegt, bis auf einmal sagt, naja, sag halt Buenos Dias Argentina. Und plötzlich saß Udo am Klavier und hat gespielt. Und wäre der Kassettenrekorder damals nicht gelaufen, hätte er die Musik nicht gehabt. Er hat das sehr ernst genommen, Kritik. Er war überhaupt ein sehr sensibler Mensch. Das glaubt man nicht, wenn man ihn auf der Bühne sieht, wie perfekt er ist. Aber ich habe Udo Jürgens als sehr sensiblen, einfühlsamen Menschen kennengelernt, der immer unsicher war. Vielleicht ein kleines Beispiel. Auch wenn die Wiener Stadthalle, die 9000 Leute fast, ausverkauft war, hat Udo immer vor dem Konzert gesagt, was tue ich, wenn niemand kommt? Ich sage, aber es ist ausverkauft. Ja, aber es könnte ein Unfall sein, es könnten die Eisenbahner streiken. Was tue ich? Also immer dieser ängstliche Udo, den man eigentlich auf der Bühne nicht so wahrgenommen hat, weil er immer sehr perfekt war, sehr konzentriert, alles einstudiert, aber ein sehr zerbrechlicher Udo, so habe ich ihn auch wahrgenommen.
Ich würde es gar nicht unbedingt als ängstlich, ich habe ihn ja auch mehrfach getroffen, ich würde es einfach als menschlich nehmen, weil ja, einfach menschlich, dass man denkt, hey, klappt das jetzt alles und so, also auch, hat man ja immer wieder auch, ne? Also ich bin auch Künstler, der auftritt und ich würde es eher Lampenfieber nennen, als jetzt ängstlich, ne?
Ich möchte vielleicht ein Wort noch sagen zu Buenos Dias Argentina, weil das in der Tat natürlich auch ein Zankapfel war. Das ist fast tragisch zu nennen, die einzige Langspielplatte gewesen, mit der er Platz 1 der Charts erreicht hat. Ausgerechnet mit diesem Lied. Das Lied ist, ich glaube, da muss man nicht drum herumreden, ist eine schlimme Schnulze, voller Klischees über Argentinien. Man hat versucht, dieses Pinochet-Regime, die Militärjunta auszublenden. Das hat der Deutsche Fußballbund übrigens damals natürlich auch, wie heute auch, prächtig verstanden, das alles zu ignorieren. Aber es hat natürlich heftige Kritik gegeben. Es klang gerade an, Walter Jentz, der berühmte Professor und Schriftsteller, hat damals in der Zeit einen großen Essay geschrieben, Buenos Dias Argentina mit Fragezeichen und dann eben alle deportierten, verfolgten Gefangenen aufgezählt. Und das hat dieses Lied natürlich auf eine gewisse schreckliche Weise ausgeblendet. Aber es war, wie gesagt, Nummer 1 in den Langspielplattencharts.
Welche Rolle spielte denn nun Hans-R. Bayerlein, sein Manager, bei all diesem Erfolg, der ihn ja von 1963 bis 1977 betreut hat? War das so ein typischer, taffer Strippenzieher? Hat der Udo Jürgens ein Stück weit auch gemacht?
Ich glaube, er hat einen wichtigen Kipppunkt dargestellt in der Karriere. Ich habe vorhin erwähnt, er hat ja als Komponist Anfang der 60er Erfolg gehabt, als Interpret sehr, sehr wenige. Bayerlein hat da die Regie übernommen. Er hat ihn in gewisser Weise mit zum Grand Prix-Sieg geführt. Aber noch wichtiger fast, finde ich, und da war der Einfluss von Bayerlein sehr stark, er hat Udo Jürgens klar und deutlich gemacht, er muss sein Image ändern. Udo Jürgens hat ja immer sehr viele, Merci Chérie gehört auch dazu, sag ihr, ich lasse sie grüßen, sehr viele melancholische Lieder gesungen, die vom Verlassensein gesungen haben, von Scheitern, von Beziehungen gesungen haben. Und Bayerlein hat gesagt, du kannst nicht immer dein Leben lang als Werthers Leidensänger auftreten. Du musst dein Image ändern. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, gerade für einen Schlagersänger, vielleicht Chansonsänger, sein Image zu ändern. Aber wir erinnern uns, aus dem melancholischen Udo Jürgens wurde dann um 1970 der Happy Udo, wie man ihn genannt hat. Dann gab es plötzlich Lieder wie Der Teufel hat den Schnaps gemacht, Anuschka. Also Lieder, die ganz anders klangen. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst von Bayerlein, dass er erkannt hat, wenn Udo Jürgens die Karriere fortsetzen will, dann muss er sozusagen sein Repertoire erweitern. Dann kann die melancholische Welle ihn nicht über 20, 30 Jahre tragen.
Die Frankfurter Rundschau schrieb in den 90ern mal über ein Konzert, Zitat, und einmal mehr entpuppte sich der schlagsige ältere Herr an seinem gläsernen Flügelmonstrum als André Heller fürs gemeine Volk, als Poet für Sachbearbeiter. Also mal abgesehen davon, wie dünkelhaft das klingt, sagt das was über Udo Jürgens Kunst, auch weil Sie vorhin, Herr Polak, von der Revolution im im Gärtchen gesprochen haben?
Ja, man kann, das ist immer, irgendjemand hat da irgendwas geschrieben, keine Ahnung, und ich würde dem nicht so viel Gewicht geben. Man hat ja so ein eigenes Gefühl und da ist mir egal, was da jemand anders sagt. Ich finde, er war ein sehr sensibler Künstler und eben die Themen seiner Texte, allein das Lied zum Beispiel Der gekaufte Drachen, ne, was ja über der Vater, der die Fabrik hat und alles und immer nur am Arbeiten ist, der den kleinen Sohn überhaupt nicht sieht, ne, und überhaupt nicht wahrnimmt und der immer im Türrahmen steht und sagt, ich will eigentlich mit dir einen Drachen bauen, und der Vater immer sagt, nein, der übernimmt hier irgendwann die Fabrik. Und die letzte Strophe ist von dem Lied dann eben, dass der Sohn weggezogen ist und der Vater vergreist da im Sessel sitzt. Und das ist keine Poesie für Sacharbeiter. Das ist einfach eine sehr echte, wahrhaftige Geschichte. Und es waren immer die Beobachtungen und eben für jeden Moment, für jede Situation. Udo Jürgens hat sich auch eben mit den traurigen Dingen im Leben und auch der düsteren Seite auseinandergesetzt. Weil Sie ja gerade sagten, auch dann gab es diese Lieder wie Anuschka oder Der Teufel hat den Schnaps gemacht oder später auch Ich weiß, was ich will. Das Geheimnis ist, glaube ich, seine Vielfalt, ne? Dass er eben für alle irgendwie, auch Ihr von morgen war eine Hymne an die Generation von morgen, und auch er selber hatte in seinem Orchester, was ihm immer sehr wichtig war. Klar, Pepe Lienert war schon älter, aber es waren ja dann junge Musiker, die nachkamen, und er hatte auch immer Gastsänger, sehr jung, ne? Ihm war es immer sehr wichtig, auch diesen Kontakt zu halten zu dieser jungen Generation. Was fühlen die überhaupt? Und Sie erwähnten vorhin auch Der gläserne Mensch. Das war auf einer seiner letzten beiden Platten, ich weiß gar nicht auf welcher. Und da hat er manchmal auch bei den Konzerten eben einfach nicht nur das nächste Lied gespielt, sondern gesagt, kurz ein paar Worte an das
Publikum gerichtet. Da geht es ums Datensammeln, ne? In dem Song.
Genau, und das Menschen heutzutage einfach nur einstecken müssen und wissen, wie ein Land fühlt und so. Und da war der 80, ne? Und der hat sich immer noch mit solchen Sachen auseinandergesetzt, ne?
Ich glaube, ganz wichtig, das sollten wir, glaube ich, noch erwähnen, dass er Lieder gesungen hat, und er hatte, wir haben das schon mehrfach angesprochen, immer sehr gute Texte an seiner Seite, ob das Hörbiger, ob das Hofer und vor allem Michael Kunze war, die es verstanden haben, genau für ihn zu texten. Und es war eben im Unterschied zum herkömmlichen Schlager, viele seiner Lieder, die bis heute Evergreens geblieben sind, haben Geschichten erzählt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der klassische Schlager fängt an mit 30 Sekunden, dann kommt der Refrain zum ersten Mal, dann kommt noch ein bisschen Zwischenstück und dann wird der Refrain 8-mal wiederholt und dann sind die 3 Minuten rum. Das geht bei vielen Udo Jürgens Liedern nicht. Wenn Sie, ich war noch niemals in New York, mein Bruder ist ein Maler, ich schrieb nie ein Lied für Karin, Gabi wartet im Park, das waren Geschichten, denen musste man 3 Minuten zuhören, um auch die Pointe zu erfassen. Und das hat ihn eben deutlich unterschieden von anderen Hauruck-Schlagern, die immer nach dem gleichen Schema gearbeitet sind, dass er eben auch ein Geschichtenerzähler war und das mit den Texten so verbunden war, dass die Leute immer gedacht haben, das ist er selbst, das ist Udo wirklich selbst.
Udo hat ja bei jedem Konzert auch gesagt, er weiß schon, dass die Leute auf seine Hits warten, um mitzusingen, aber er möchte eben auch seine neuen Lieder spielen, weil sonst glaube man vielleicht, er denke nicht mehr über die Welt nach, über die Probleme, und das möchte er nicht. Er möchte eben ein Spiegel der Gesellschaft sein.
Das war ein sehr, was Sie gerade sagen, ein sehr wichtiger Unterschied. Er hat einfach, ich würde sagen, gefühlt alle 2-3 Jahre ein neues Album gemacht, und wenn man zu einem Konzert ging, war es immer gerade im ersten Teil, dass er sehr viele Lieder von dem aktuellen Album spielte und eben aber auch von den anderen Alben so Lieder, die irgendwie so Evergreens waren, aber nicht die bekannten Hits. Und eben dann zum Ende hin, dann kamen die ganzen Medleys und die ganzen Hits und dann nachher die Zugaben. Es war immer auch da wichtig, ihm am Puls der Zeit zu bleiben und nicht einfach, ach, ich spiele jetzt hier den Mist runter, und einfach, sondern sich weiter zu beschäftigen.
Sie haben ja auch gesagt, er sei früh schon ein Spiegel der deutschen oder bundesdeutschen Seele gewesen. Wie geht's
auch
Ihnen
der
da, Frau
Bischof?
Ich wollte gerade sagen, Frau Bischof, Sie würden ihn ja wahrscheinlich doch gern für Österreich reklamieren wollen. Schaut man da anders auf ihn?
Sie wissen ja, wie das ist. Der Künstler im eigenen Land gilt nicht so viel, außer er ist ins Ausland übersiedelt, dann lässt man ihn hochheben. Aber ich erinnere mich noch gut, im Juli 2014 habe ich in einer deutschen Zeitung gelesen, unser Udo wird 80. Das hat mich doch sehr geschmerzt, und ich habe dann die Programmdirektorin des ORF gebeten, ob ich nicht dürfte, den österreichischen Udo in einer Dokumentation von 45 Minuten zu gestalten. Und das hat sie dann auch erlaubt, und das habe ich auch gemacht. Aber es ist natürlich schwierig. Udo Jürgens war Österreicher, hat in Deutschland war er sehr berühmt, hat in der Schweiz und in Portugal auch gelebt. Aber er hat das genossen, er hat auch gesagt, diese Verbindung der verschiedenen Kulturen, das liebt er. Und er ist ja nur ein ganz kleiner Teil in diesem Kreis, in diesem Rädchen. Und das genießt er, dass man ihn in jedem Land, wo er war, wo er gelebt hat, auch so gut aufgenommen hat.
Ein viel bewunderter Mann, der auch mit Schwächen wahrgenommen wurde, das hat er selber auch mal als Grund für seinen Erfolg genannt. Dazu gehörte auch, dass er immer offen damit umging, dass er seinen Ehefrauen nicht treu war und Affären hatte, wobei er dabei nie wie so ein Rock'n'Roll-Hallodri wirkte. Er hatte irgendwie was anderes. Also gehörte das auch zu seinem großen Erfolg? Hatte Udo Jürgens eine spezielle Erotik?
Ich glaube, das ist das Geheimnis letztlich auch seines Erfolges, dass er viele Skandale hatte. Die Bild-Zeitung hat ihn ja getreulich begleitet und nach diesen Skandalen nach Ausschau gehalten. Sie haben einige schon erwähnt, die Untreue, die unehelichen Kinder, Steuerschulden, er ist ja dann Schweizer Staatsbürger auch geworden. Er ist bei ganz unterschiedlichen Politikern aufgetreten, er ist mit dem Starfighter geflogen. Das war damals eine gefürchtete Maschine der Bundeswehr, die immer abgestürzt ist. Er hat Friedenslieder gesungen, gleichzeitig hat er sich von der Bundeswehr einladen lassen. Das hat alles Kritik abgegeben. Er hat sich mit seinem Landsmann Jörg Haider geduzt. Das haben manche auch nicht ganz toll gefunden. Aber das Entscheidende war, es hat ihm all das nicht anhaben können. Die Fans haben ihm das verziehen, weil er auch immer wieder gesagt hat, ich bin einer mit Schwächen, und so wirkte er auch in den letzten Jahren auf Konzerten. Ich bin einer mit Schwächen, so bin ich. Ihr müsst mich nehmen, wie ich bin. Und das hat das Publikum sehr dankbar angenommen, dass keiner sich hier sozusagen auf einen Sockel gestellt hat. Und die Erotik hat da natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Es gibt einen Aufsatz eines Musikwissenschaftlers, der untersucht, dass die Triolen von Udo Jürgens das Entscheidende seien in seinen Kompositionen und die quasi die Frauen alle rasend machen. Ich kann das nicht nachprüfen so im Detail, aber es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen, die sich gerade mit der erotischen Ausstrahlung und mit der Erotik seiner Kompositionen beschäftigen.
Ich glaube, er war einfach offen und nicht so einfach so Tunnelblick, und deswegen hat er dann vielleicht mit der Nationalmannschaft ein Lied aufgenommen, hatte da keine Berührungsängste, dann hat er sich auch mit Haider unterhalten. Manchmal fehlt das auch gerade in der heutigen Zeit, ne? Dass man eben sich nicht nur im Internet einfach nur beschimpft, sondern dass man sich vielleicht an den Tisch sitzt und dann merkt man, okay, jetzt die Position oder die, da gehe ich jetzt nicht mit, aber vielleicht gibt's doch, ne? Also das ist ja der einzige Weg. Und da war Udo Jürgens, er war offen für diese Gespräche, offen für diese Begegnung, und klar, er ist immer, beim Finale kam er nochmal auf die Bühne im Bademantel, dann hat er nochmal so ein paar Hits nur am Klavier gespielt, aber was ganz wichtig war, der ist dann immer, in der Halle wurde schon abgebaut, aber die Fans wussten, der kommt nochmal raus. Da standen dann so 100, 200 Leute noch vor der Bühne, als schon alles abgebaut wurde, Saallicht war an. Dann war Udo immer duschen und nach 20 Minuten, 25 Minuten kam er dann nochmal mit seinen Assistenten auf die Bühne, und die haben alle Schallplatten dabei gehabt, so zum Signieren. Das hat er wirklich bis ins hohe Alter immer noch gemacht, weil es ihm einfach wichtig war, diese Nähe und das auch zu pflegen, ja.
Ich würde gerne nochmal auf den Bademantel zu sprechen kommen, weil das so ein ikonisches Bild ist, das man auch so oft gesehen hat. Dieser weiße Bademantel, in dem er seine Zugaben spielte. Es gibt ja verschiedene berühmte und berüchtigte Bademäntel, von Hugh Hefner über Ditsche bis zu Boxern, die auf die Bühne kommen. Wer war dieser Udo Jürgens im Bademantel, der ja sonst so seriös auch wirkte?
Da saß der verschwitzte Künstler, der alles gegeben hat, und das war ja immer ein Merkmal all dessen, was er getan hat. Und dann sitzt er da abgekämpft, der Schweiß klebt ihm, und dann hat er diesen Bademantel an. Also das wurde auch sozusagen zum Symbol für einen, der für sein Publikum das Letzte gegeben hat.
Wobei dieser Bademantel noch eine andere Funktion hatte, nämlich, es waren nämlich die Garderoben relativ weit weg von der Bühne, und damit sich der Künstler nicht erkältet, hat man ihm sofort, als er die Bühne verlassen hat, immer einen Bademantel umgehängt.
Bei mir ist es aber heutzutage immer noch so, wenn ich jetzt irgendwo in so einem Wellness-Hotel bin, ne, und alle laufen da so in weißen Bademänteln rum, denke ich mal, ich bin auf einer Udo-Jürgens-Convention.
Es gab ja anlässlich des Todes von Udo Jürgens einen Gedenkmarsch in Wien, rund um den Wiener Ring, also der innere Ring, und da mussten alle im Bademantel kommen, im Weißen. Es war ein sehr skurriles Bild, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Wir haben die Texte vorhin schon kurz angesprochen, die ja in ihrer großen Mehrzahl nicht von ihm waren. Er hat die Musik geschrieben und die dann in Zusammenarbeit mit den Textern entstanden sind. Trotzdem wird Udo Jürgens sehr über seine Texte interpretiert und auch mit ihnen identifiziert. Müsste man nicht Michael Kunze und Wolfgang Hofer und Eckhard Hachfeld und die anderen mehr würdigen?
Aber das ist das Los des Schlagergeschäftes, dass die Menschen natürlich die Interpreten kennen. Die Interpreten sind die Stars mittlerweile. Wenn sie auf die Straße gingen und fragen, wer hat die Capri Fischer geschrieben, wer hat Marmorstein und Eisenbricht geschrieben, wer hat griechischer Wein geschrieben, werden sie keine Antworten bekommen oder sehr wenig Antworten bekommen, außer von Experten. Das heißt, die Komponisten und die Textdichter stehen im Hintergrund. Die haben natürlich andere Vergünstigungen, dass die GEMA-Gebühren ganz gut fließen, wenn man ein paar große Hits geschrieben hat. Aber
ganz gut ist noch untertrieben. Also ich glaube, gerade jemand, wo wir gerade über Michael Kunze sprechen, der hat wirklich auch von Peter Alexander die kleine Kneipe geschrieben. Der hat von Jürgen Drews ein Bett im Kornfeld. Der hat Münchner Freiheit. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Du von Peter Maffay. Das war Michael Kunzes erster
vergessen?
Größer Hit.
Nein, und natürlich auch eben griechischer Wein. Ich war noch niemals in New York. Ich glaube, die Ehre, die sie bekamen, war dann halt auf jeden Fall finanziell.
Ich habe einmal hier in Hamburg, Michael Kunze wohnt ja in Hamburg, er ist ja eigentlich promovierter Jurist und hat alle möglichen Musicals auch ins Deutsche gebracht. Ich habe ihn einmal für mein Udo Jürgens Buch besucht. In seinem Hamburger Anwesen. Und ich kann Ihnen nur so viel sagen, das ist ein recht schönes Anwesen, in dem Michael Kunze wohnt.
War es denn die Stärke der Texter, dass sie so genau auf ihn geschrieben haben? Oder war es die Kunst von Udo Jürgens, dass er das sich angeeignet hat?
Ich glaube, das war ein Miteinander zwischen Udo Jürgens und dem jeweiligen Textdichter.
Die kannten sich ja auch sehr lange eben. Ne? Und
ja,
das ist ja auch was, was sich so
intensiv
entwickelt hat. Und das ist immer noch, wenn man diese ganzen anderen Sänger, die anderen sind mehr Interpreten, auch gerade was Schlager sowas angeht in Deutschland. Er war ein Musiker im Vergleich zu vielen anderen. Klar, er war dann irgendwann ein Star und er war auch sehr unterhaltsam, er war ja auch sehr charmant, aber wo Frau Bischoff am Anfang sagte, wo eine Freundin zu ihm sagte, sei einfach Udo, klar, man weiß ja manchmal nicht, wer man ist, aber dazu zu stehen, was man möchte, und da hatte er offensichtlich irgendwann einen guten Manager oder gute Leute an seiner Seite, die das halt bestärkt haben.
Und die Leute haben ihn eins zu eins genommen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Sie haben, auch wenn das Texte waren, die er selber nicht geschrieben hat, aber er hat den Leuten das Gefühl vermittelt, er sei, das alte Zauberwort, er sei authentisch. Und das letztlich ist einer seiner Geheimnisse, seines Erfolges, dass die Leute sagen, da tritt einer ungeschützt vor uns hin, der singt von sich selber, auch wenn das im Detail gar nicht immer gestimmt hat natürlich. Aber das hat, glaube ich, seine große Stärke ausgemacht, einfach da zu sein. Das Publikum hat ihn als Udo Jürgens angenommen, auch wenn das Fremdtexte waren.
Naja, und das Krasse war, ich hatte so einen Moment, das war ungefähr 2004, da hatte ich eine Krebsdiagnose und war dann im Krankenhaus, hatte danach Bestrahlung, meine Freundin war plötzlich weg, war alles Horror. Und da hat er irgendwie, Bertelsmann hatte so ein Konzert, wo man nur hin konnte, wenn man Bertelsmann-Kunde war, und ich war gerade in der Klinik. Und dann bin ich da, meine Mutter war gerade in Berlin, da sind wir da hingefahren, und irgendwie war da eine nette Frau, die sagte plötzlich, ich habe noch zwei Karten. Und dann sind wir da rein. Und es gibt das Lied von Udo Jürgens, wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Und es fängt sehr ruhig an. Und da singt er irgendwie, ich weiß genau, wie dir zumute ist, im Teufelskreis, in dem du gefangen bist. Und er singt über dieses Scheitern. Und ich saß da echt im Publikum. Ich bin komplett auseinandergebrochen, ne? Weil das wirklich so war, dass er dich angesprochen hat, ne? Als ob er mit dir redet. Und
würden Sie denn sagen, er wird genug anerkannt und ernst genommen? Also jetzt nicht nur mit seinem Erfolg und den vielen, vielen Fans und Freunden seiner Musik, die er hat, sondern auch so im Feuilleton. Er ist ja noch nicht wirklich jetzt so bei allen der Gilbert Bécaud Deutschlands.
Doch, ich glaube schon, dass irgendwann der Punkt kam, das war ungefähr so 10 Jahre, würde ich sagen, bevor er gestorben ist, da gab es auch im Zeitmagazin dieses riesige Interview mit Giovanni De Lorenzo. Also es gab ja so diese 90er Jahre, wo es ein bisschen ruhiger um ihn wurde. Und als er dann 66 Jahre wurde, ne, das wurde ja so auch als Tournee mit 66 Jahren, dieses Lied war ja schon älter, aber plötzlich warst du in der Köln Arena, da waren 12.000 Leute, der Typ, der am Piano stand mit dieser Band und sang mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und du dachtest, ja Mann, fängt es wirklich. Das war halt alles authentisch. Und ich glaube, das hat die Leute eben auch berührt, weil das in den Texten sehr viel er war einfach. Ne?
Ich glaube, diese Anerkennung wird auch eher noch zunehmen. Ich glaube auch, dass er, Giovanni Lorenzos Interview hat eine wichtige Rolle gespielt, dass er jetzt sehr viel Anerkennung gefunden hat mit Leuten, die eigentlich mit Schlager nichts zu tun haben. Er hatte ja immer ein bisschen Angst, von den sogenannten Intellektuellen verachtet zu werden. Es gibt eine berühmte Anekdote, er trifft Thomas Bernhard im Hotel Sacher in Wien. Er nähert sich, er fürchtet sich aber sehr, dass er Opfer des berühmten Zorns von Thomas Bernhard wird. Und dann soll Bernhard auf ihn zugekommen sein und seine Freude Ausdruck verliehen haben, ihn hier zu treffen und wie sehr er seine Arbeit schätze. Also auch das war ein wichtiger Punkt schon damals. Aber ich glaube, diese Anerkennung, da muss sich Udo Jürgens nicht wirklich kümmern. Und wenn er schon Gegenstand eines Reklambuches wird, mehr kann man doch kaum erwarten, oder?
Hat er mit seiner Art und seinem Stil jetzt als Musiker und Künstler und Sänger andere Musiker und Künstler und Sänger oder nachfolgende Generationen beeinflusst oder inspiriert? Oder ist er ein Solitär geblieben sozusagen?
Also ich finde interessant, wenn man sich, er hat ja die Gunst von der Deutschen Fernsehanstalten bekommen, zu seinem 70. und seinem 80. jeweils eine Gala zu bekommen oder eine große Sendung, einmal von Sandra Maischberger, einmal von Johannes B. Kerner moderiert. Und da hat man ja gesehen, wer da aufgetreten ist. Da war Olli Dittrich, da war Xavier Naidoo, da war Tim Bensko, Annette Louisanne und auch Helene Fischer natürlich. Das heißt, das ist schon besonders, dass er auch in den jüngeren und jungen Generationen bei Kolleginnen und Kollegen Anerkennung gefunden hat. Da fallen mir nicht viele Chanson- oder Schlagersänger ein, denen das gelungen ist.
Und jetzt liegt seine Asche auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem marmornen Konzertflügel, den sein Bruder Manfred Bockelmann gestaltet hat und wirklich sehr kitschig ist. Ist das unwürdig geraten oder passt das auch irgendwie so als Bühnensetup für die Ewigkeit?
Nein, ich bin sehr traurig über dieses Grab. Ich weiß nicht, Frau Bischof, Sie sehen es vielleicht an, das ist ja ein Wallfahrtsort geworden in Wien. Nein, ich finde dieses Grab wirklich scheußlich. Manfred Bockelmann hat ja große Verdienste und dieses Lied »Mein Bruder ist ein Maler«, das hat ja direkt mit ihm zu tun. Aber ich finde dieses Grab mal wirklich scheußlich.
Warum?
Es ist ein kitschiger weißer Flügel, der dort steht. Das passt auch gar nicht eigentlich zu Udo Jürgens.
Aber was fänden Sie denn würdevoll?
Je schlichter, umso besser. Ein einfaches Grabmal mit seinem Namen Udo Jürgens. Dann stehen auch noch ein paar Zeilen, die immer wieder falsch gesetzt waren auf diesem Grabstein. Die hat man, glaube ich, zwei oder dreimal korrigiert, die Texte, weil sie immer falsch gesetzt waren. Nein, ich glaube, es passte viel besser zu Udo Jürgens, wenn das Grab so schlicht wie möglich wäre.
Aber das war der Wunsch von Udo Jürgens.
Ich weiß.
Er wollte einen Flügel haben mit einem Tuch drüber. Und zwar, das Flügel sollte schweben. Ja. Das steht ja nicht fix, das schwebt, aber ja, es
und das ist
nicht
da sagen Sie was,
dass
der Wunsch von Udo Jürgens, und deswegen ist es ja auch sehr gut, dass er selber zwei Biografien geschrieben hat und mit Michaela Moritz zu Lebzeiten, dass man da auch weiß, das wollte er und so hat er es gesehen.
Wir sind am Ende der Sendung und haben zwischendurch natürlich diese großen Hits erwähnt, griechischer Wein und Ich war noch niemals in New York und das ehrenwerte Haus. Sie sind aber die Spezialisten. Welches wenig bekannte Lied von Udo Jürgens würden Sie denn unbedingt noch empfehlen? Welches gehörte entdeckt, Frau Bischof?
Ach Gott, Udo Jürgens selbst hat gesagt, er hat so viele Gurken geschrieben und er ist froh, dass diese nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Aber ich glaube, es liegen noch einige unveröffentlicht in der Schublade, aber... Na, das kann ich so nicht sagen. Es ist wahnsinnig schwer. Mein Lieblingslied ist, aber das ist sehr, sehr, sehr bekannt, und zwar das Drachenlied, wo er über seine Kinder singt. Das also gefällt mir sehr.
Der gekaufte Drachen, ja.
Der gekaufte Drachen.
Warum finden Sie das gerade so schön?
Weil es zeigt, dass ein sehr erfolgreicher Mensch eben auch keine Zeit hat für die Familie. Und ich erinnere mich da, anlässlich seines 80. Geburtstages saß ja auch bei einer Fernsehshow sein Sohn Johnny im Publikum und er hat dann ein Interview gegeben und gesagt, wenn ich da sehe, wie mein Vater gehuldigt wird und wie er geehrt wird und da sitze ich da, da kommen mir die Tränen, weil ich denke, wärst du nur öfters zu Hause geblieben.
Herr Moritz.
Ja, mein Favorit ist dann schon auch eher eines der kleineren Lieder. Kein Lied, das es unter die Top 10 geschafft hat. Das ist »Ich schrieb nie ein Lied für Karin« mit einem autobiografischen Kern über eine Karin, die er etwas schnöde verlassen hat. Das soll ja bei ihm häufiger vorgekommen sein. Und der eigentlich ein Lied hätte schreiben müssen. Und das Lied handelt im Konjunktiv davon, hätte er dieses Lied für Karin geschrieben, dann wäre es das schönste Lied gewesen, was Udo Jürgens je komponiert hätte. Leider hat er dieses Lied aber nicht geschrieben. Also ein melancholisches Lied mit aber diesem kleinen Kick im Konjunktiv.
Also bei mir sind sehr viele Lieder, ne? Auch ich hatte vorhin schon gesagt, das Lied Mein Baum, was auch auf der Beerdigung meines Vaters wiederum lief. Aber ich finde eins seiner stärksten Lieder auch vom Arrangement, von den Bläsern, von den Streichern, von dem Sound ist Ich weiß, was ich will.
Weil?
Das ist Disco, das ist Big Band und das ist einfach auch der Text, das zieht einen irgendwie rein. Das bringt einen einfach in, dass sich alles bewegt.
Merci, Sherry, im Bademantel. Das Phänomen Udo Jürgens war unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten Lisbeth Bischoff, Gesellschaftsreporterin und Journalistin beim ORF, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg und Oliver Polak, Komiker. Vielen Dank an Sie alle drei. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.